Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Zimmermann Editorial Podcast Federführend. Mein Name ist Lutz Zimmermann, ich bin Geschäftsführer und Gründer von Zimmermann Editorial.
Und ich bin Caroline Diehl, Redakteurin bei Zimmermann Editorial.
Und wir beide, die Caro und ich, wir sitzen heute etwas verloren hier, muss ich sagen. Das ist echt die schwierigste Folge, die wir bislang vorbereitet haben.
Auf jeden Fall.
Die wir jetzt machen. Wir haben uns da vielleicht auch so ein kleines Einsnest gelegt. Ich will erst mal anfangen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Wir wollen ja heute über Tabuthemen sprechen, über das große Schweigen in Unternehmen, wenn es um bestimmte Themen geht. Und wir sind darauf gekommen über die letzte Ausgabe des Mitarbeitermagazins der Universitätsmedizin Essen. Das ist ein Kunde von uns, für den wir schon lange und gerne arbeiten. Und da gab es eine Story über Behandlungsfehler. Und wir waren richtig begeistert von unserem Kunden und auch von den Ansprechpartnern da im Unternehmen, die eben den Mut hatten, über Behandlungsfehler intern zu sprechen, weil das ja schon so eine Art Tabu ist. Hier geht es an die Fehlerkultur und nicht nur an irgendeinen Fehler, sondern eben an einen Fehler, der im Zweifel zu einem Tod von einem Patienten führen kann. Und darüber spricht man natürlich nicht so gern, vor allen Dingen, wenn man die Angst hat, dass das Gespräch darüber auch nach draußen gehen kann und dass das einen Image-Schaden für das Unternehmen zur Folge hat. Und wir haben uns dann auch nicht nur im Rahmen der Story eben über diesen speziellen Behandlungsfehler unterhalten, sondern eben auch mit den Akteuren über den Mut, darüber in die interne Kommunikation zu gehen. Und das fanden wir echt klasse, weil die eben erzählt haben, ja, wir haben im Grunde gar keinen anderen Weg, als offen drüber zu sprechen, weil wenn wir diese Fehler in Zukunft vermeiden wollen, dann müssen wir darüber sprechen. Und das ist natürlich eine recht einfache Erkenntnis irgendwo, die man auch zu anderen Themen sicher haben kann. Aber trotzdem führt es ja oftmals in Unternehmen und Institutionen, das hat man genauso in der Politik oder in der Kirche, sicher aktuell auch, geht man eben einen anderen Weg und nicht den, dass man über die Fehler spricht, sondern dass man sie eben eher totschweigt. Es gibt viele weitere Beispiele von solchen Themen. Das kann Rassismus sein, das kann Rechtsextremismus sein in meinem Unternehmen oder meiner Institution.
Als wir recherchiert haben, war ja auch gerade Olympia und dieses Thema der psychischen Gesundheit ein Riesending und der Begriff Tabu auch in allen Medien auf einmal wieder super präsent, weil es hieß, ja, da kommen jetzt Sportler raus, die reden darüber, dass es ihm psychisch nicht gut geht, dass es zu viel Druck gibt und das ist auch ein absolutes Tabuthema im Sport. Das heißt, das war interessanterweise genau zu dieser Recherchezeit auch irgendwie omnipräsent.
Ja, gab es kürzlich auch im Tennis Naomi Osaka, die dem Druck im Sport einfach nicht mehr gewachsen
genau,
war.
Genau, noch vor Olympia, stimmt.
Das war noch vor Olympia, genau, in Paris und die auch jetzt, als sie in New York gespielt hat, wieder in der Pressekonferenz gesagt hat, sie kommt mit dem Druck nicht mehr klar und hat sich jetzt erstmal bis auf Weiteres verabschiedet. Und das war tatsächlich lange Zeit, jahrelang, ein Thema, über das man einfach nicht gesprochen hat. In der Öffentlichkeit. Uns geht es ja hier jetzt mehr um Themen innerhalb der Unternehmen. Das können auch, sagen wir, Fehlerkultur haben wir gerade schon gesprochen. Das können auch so Korruptionsthemen sein, Bestechung, Compliance-Themen, die
Sexismus,
Frauendiskriminierung, Behandlungsfehler haben wir gerade schon gesagt. Staatsanwaltschaft ist im Unternehmen.
Rassismus.
Genau,
Rechtsextremismus also hast du schon genannt.
Ja, es gibt viele, viele Themen, mit denen sich Unternehmen sehr schwer tun in der internen Kommunikation aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, wir haben gesagt, das ist natürlich ein super Thema, das müssen wir mal aufgreifen, weil uns das ja auch ständig unserer Arbeit begegnet, wenn wir unsere Kunden begleiten in der internen Kommunikation und gewisse Themen aufbringen. Und dann heißt es, das wird irgendwie schwierig und da finden wir keinen, mit dem wir darüber sprechen können. Oder dazu sollten wir uns jetzt noch nicht äußern, weil da haben wir selbst einen dunklen Fleck. Dunkler Fleck fällt mir gerade ein. Das ist auch so die Aufarbeitung der Vergangenheit von Unternehmen. Mhm. Ist auch oftmals so ein Thema, wo sich Unternehmen irgendwie schwer tun. Insofern begegnet das uns sehr ständig. Und dann haben wir nach Gesprächspartnern gesucht und
Stille.
Ja, da ist uns halt dann genau das begegnet. was eben Gegenstand unseres Podcasts heute war, diese Stille, das große Schweigen. Und klar haben sich dann auch Leute quasi unter drei mit uns drüber unterhalten, haben aber gesagt, nee, da wollen wir jetzt hier nicht in dem Podcast irgendwie drin vorkommen, weil wir natürlich schon ja eher einen Ruf genießen wollen, irgendwie, dass wir offen über alle Themen sprechen. Naja, wie dem auch sei, im Grunde hat uns das ja nur gezeigt, wie wichtig das ist, über solche Themen zu sprechen, weil wir ja andererseits in einer immer offeneren und transparenteren Gesellschaft uns bewegen und wir für uns, Caro, glaube ich, das Gefühl hatten, irgendwie für Tabuthemen ist eigentlich in dieser Gesellschaft und auch in Unternehmen kein Platz mehr.
Nee, ich glaube, das wird auch häufig so kommuniziert, dass gesagt wird, wir leben eigentlich in einer tabufreien Zeit und gerade auch mit den digitalen Medien, Social Media, jeder hat auch die Möglichkeit, sich zu Sachen zu äußern. Dinge, die passieren, lassen sich nicht mehr so leicht unter den Tisch kehren, auch einfach. Das heißt, es gibt einfach grundsätzlich viel mehr Transparenz und eine größere Forderung nach Transparenz. Und da wird dann der Platz für Tabus immer kleiner.
Genau, genau. Und ja, wir haben dann aber doch irgendwie zwei sehr interessante Gesprächspartnerinnen gefunden. Und die eine ist Melanie Hellwig, eine Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin. Das ist ganz interessant, wenn man den Begriff so Kommunikation und Tabuthemen, wenn man das googelt irgendwie, man findet im Grunde nur sie, die sich mit solchen Tabuthemen in der Kommunikation, in den Medien beschäftigt. Sie hat gerade eine Doktorarbeit darüber geschrieben oder stellt sie gerade fertig. Da geht es um das schöne Thema, nicht um das schöne Thema, sorry, da geht es um das Thema der Abtreibung. Abtreibung war ja über Dekaden ein echtes Tabuthema, eigentlich in der Geschichte der Menschheit ein Tabuthema. Darüber hat sie promoviert und natürlich jetzt nicht mit Blick auf interne Kommunikation, aber sie hat sich eben angeschaut, wie ist es gelungen, dass Anfang der 70er Jahre, es gab ja diesen berühmten Sterntitel mit vielen, vielen Frauen, die sich damals bekannt haben, dass sie abgetrieben haben. Wie war es möglich, was ist da in Gang gekommen, damit man endlich drüber sprechen konnte? Und ja, Frau Hellwig kommt also zu Wort in unserem Podcast und dann Rebecca Schnell. Sie ist Editorial Lead Internal Communications bei Roche. Und hat sich getraut, mit ihren Kolleginnen ein Magazin zum Tabuthema Tod zu machen. Und das fanden wir natürlich auch irgendwie super interessant. Roche tritt ja eigentlich an, um Leben zu retten, und macht ein internes Magazin zum Thema Tod. Und sie wird uns auch darüber berichten, dass das gar nicht mal so einfach war, darüber zu sprechen. Aber es ist eben ein schönes Positivbeispiel, von denen wir so viele noch nicht gefunden haben.
Ja, genau. Und wir haben erstmal natürlich mit dem Begriff Tabu anfangen wollen, einfach mit der Überlegung, was ist überhaupt ein Tabu? Wie kommt es dazu, dass wir Themen haben, die einfach totgeschwiegen werden, die uns in unangenehme Situationen bringen? Haben die eigentlich eine Funktion, eine gesellschaftliche, um uns erstmal im allgemeinen Überblick darüber zu verschaffen und das dann auf die Unternehmensebene, sage ich mal, zu übertragen? Deswegen war Melanie Hellwig da unsere Ansprechpartnerin, um uns so in den allgemeineren Sphären der Tabus einzuführen. Was also sind Tabus? Melanie Hellwig hat es so erklärt, Tabus sind prinzipiell Formen von Normen, also besonders geschützte Normen. Das heißt letztendlich für uns eine Art Verhaltensregeln, an denen wir uns orientieren, die uns einordnen, wie wir uns im Umfeld mit anderen Leuten verhalten müssen, verhalten sollen und dadurch natürlich eine gewisse Struktur schaffen und ein System stabilisieren.
Hört sich ja erstmal positiv an, ne? Als wenn.
Genau, das ist nämlich genau das Ding. Und das klingt auch tatsächlich noch mal mehr positiver, wenn man sich erklären lässt, was denn genau die gesellschaftliche Funktion dahinter ist.
Soll ja etwas Schlechtes, etwas Schädliches fernhalten, wenn man jetzt mal wirklich ganz zurückgeht zu den indigenen Völkern oder so in der Südsee, ne? Also da gab es eben irgendwie der Häuptling, der hat jetzt gesagt, irgendwas ist tabu und das hat in aller Regel ihn geschützt. Aber so kann man eigentlich für jedes Tabu sagen und da nehmen wir dann vielleicht auch das Abtreibungstabu. Das soll halt einfach die Gemeinschaft davor schützen, nützlichen Nachwuchs nicht zu bekommen, ne? Also Damals brauchte es einfach diesen Nachwuchs, das ist, so ist meine Argumentation, damit die Gesellschaft existieren kann.
Genau, also das ist das, was du meinst. Es klingt erstmal positiv, weil es im Ursprungsgedanken auch einfach die Funktion hatte, unsere Gesellschaft irgendwie aufrechtzuerhalten. Sie nimmt ja hier ihr Beispiel mit der Abtreibung, anhand dessen sie ja ihre ganze Doktorarbeit aufzieht. Und viele so ganz grundsätzliche Tabus, wie auch Inzest zum Beispiel, die hängen wieder mit zusammen, dass wir einfach unsere Art sichern müssen und unser Zusammenleben sichern müssen, dass es funktioniert. Und dafür braucht es diese gewissen Regeln und dafür braucht es vielleicht auch diese ganz besonderen Regeln, die grundsätzlich sagen, hier gibt es einen Bereich, der ist nicht diskutierbar, der ist außerhalb von dem, worüber wir uns austauschen.
Ja.
Und diese Wirkmechanismen, die da in der Urzeit irgendwie ihren Sinn hatten, die sind auch heute halt immer noch aktuell und die kriegen wir auch alle so in unserem Alltag mit. Und auch da habe ich mir nochmal erklären lassen, wie genau ich mir das vorstellen muss, wie so ein Tabu funktioniert.
Für Normen gilt ja immer, ich akzeptiere eine Macht. Ich nenne das jetzt mal ganz allgemein Macht, die mir etwas sagen kann. Und ich verhalte mich konform, weil ich nicht ausgeschlossen werden will. Das geht im Grunde zurück auf Freud, ne? So, dass Kinder sich konform zu ihren Eltern verhalten, damit sie Essen, Trinken und Liebe kriegen. Und dieser Mechanismus, der ist in uns allen drin, den hat jeder von uns. Insofern betrifft mich auch immer das Tabu, wenn es denn wo auch immer eins gibt, weil ich mich immer diese Liebe will oder das dazugehören oder ich will ja nicht geächtet und ausgeschlossen werden.
Und das fand ich eigentlich sehr spannend, weil man sich damit auf jeden Fall auch direkt identifizieren kann. Das ist halt was man bei sich wiedererkennt. Natürlich will man dazugehören, natürlich macht man irgendwie mit und spielt nach den Regeln der eigenen Gesellschaft. Man merkt es aber auch manchmal, wenn man zum Beispiel in andere Gesellschaften kommt, sei man jetzt irgendwie im Urlaub, auf Reise oder so, man kommt in einen anderen Kulturkreis und dann sind auf einmal andere Regeln, die da herrschen. Und man muss erst mal gucken, oh, okay, wie muss ich mich denn hier irgendwie anpassen und tritt da vielleicht mal in Fettnäpfchen, weil da was tabu ist, was bei uns offen angesprochen wird. Das ist eigentlich auch so ganz spannend. Und dann ist für uns natürlich die Frage, Gesellschaft ist jetzt das eine, das sind die Aspekte, wie ein Tabu in der Gesellschaft funktioniert. Lässt sich das jetzt auf ein Unternehmen 1:1 so übertragen? 1:1 wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich finde schon, dass man das auf jeden Fall zu großen Teilen so machen kann, weil letztendlich ist ja auch ein großes Unternehmen, ein großer Konzern nur irgendeine Art, eine Abbildung.
Ein Abbild der Gesellschaft.
Genau.
Genau.
Das heißt.
Und Häuptlinge gibt es da auch.
Eben. Das war nämlich auch so die erste Parallele, die ich gezogen habe, wenn es um diesen Selbstschutz und diesen Machterhalt von den indigenen Häuptlingen geht, den sie im ersten O-Ton anspricht, dann hatte ich direkt vor Augen, ja, das ist natürlich so auch so eine typische Reaktion von einem Vorstand, wenn irgendwas nicht ganz so gelaufen ist, wie es laufen sollte und das in der Verantwortung eines Vorstandsmitglieds liegt oder des ganzen Vorstands liegt, dass dann deren natürliche Reaktion erstmal ist, ich erkläre das zum Tabu, ich möchte nicht, dass darüber geredet wird, damit man seine eigene Machtposition natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise sichert. Also auch so ein sehr, ja, archaischer Reflex, sage ich mal.
Ja, das zieht sich ja im Grunde durch alle Hierarchieebenen. Das müssen ja nicht nur die Vorstände sein, das kann ja genauso auch in einem mittleren und unteren Management der Fall
genau,
sein, dass
genau, klar.
Jemand versucht, da einfach ja, eigene Fehler zu verdecken, nicht drüber zu sprechen und ja. Nach vorne zu gucken.
Ja, ich denke, das ist dann natürlich aber auch so ein kulturelles Ding wahrscheinlich, genau. Wenn das Vorstand macht, neigt wahrscheinlich die untere Ebene auch eher dazu, sowas aufzugreifen, einfach weil die Kultur dann das so ein bisschen vorgibt. Ne? Ja. Wie ich eben meinte, unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Tabus, unterschiedliche Unternehmenskulturen haben dementsprechend auch unterschiedliche Tabus. Und dieser zweite Aspekt, dass uns die Tabus in der Gemeinschaft schützen, weil sie Zugehörigkeit schaffen und uns ein Wertesystem vorgeben, an dem wir uns orientieren können, das ist natürlich auch bei vielen Unternehmen in dem Sinne der Fall, dass Themen gescheut werden, um eine interne Spaltung einfach zu vermeiden.
Ja.
Also wenn man weiß, ein Thema ist polarisierend, ein Thema hat die Möglichkeit, dass es einfach Leute gibt, die sind da total dagegen oder Leute, die sind da sehr emotional auch irgendwie dafür, dann stört das, wenn man so will, im Zweifel die Ordnung und das möchte man natürlich auch eher
vermeiden.
Ja. Genau. Diese Tabus sind natürlich nicht festgeschrieben. Also wir haben Tabus aus Jahrhunderten vor mehreren hundert Jahren, die, da lachen wir jetzt drüber, sage ich mal, dass man darüber nicht reden konnte oder das nicht zum Thema gemacht hat. Und das ist auch so eine Eigenschaft von Tabus, dass sie sich einfach mit der Zeit wandeln, weil sich natürlich die Gesellschaft drumherum wandelt. Und wenn sich diese Gesellschaft wandelt, werden Tabubrüche akzeptiert. Und dieser Kipppunkt oder wie das dazu zustande kommt, dafür hat Melanie Helwig auch nochmal ihr Beispiel von der Abtreibung aufgegriffen.
Ein akzeptierter Tabubruch ist eigentlich immer erst dann möglich, wenn diese Macht schwindet. Und diese Macht kann zum Beispiel schwinden, wenn vielleicht der Sinn für dieses Tabu nicht mehr da ist. Also das ist für mich die Erklärung zum Beispiel, warum wir dann Anfang der 70er Jahre plötzlich in der Öffentlichkeit über Abtreibung sprechen durften. Die hat es ja immer gegeben. In der ganzen schriftlichen, also über alle Quellen, die man findet, deuten darauf hin, dass es Abtreibung gegeben hat. Das heißt, es wurde ja immer praktiziert. Und plötzlich ging es da öffentlich drüber zu reden, weil die ganze Gesellschaft sich verändert hat. Frauen gingen arbeiten. Familien waren ohnehin schon seit dem Krieg nicht mehr so groß, weil man konnte sie ja auch gar nicht ernähren, diese vielen Kinder, die es früher gab. Und es gab ja auch nicht mehr so viel Arbeit für alle. Das heißt, wir brauchten auch gar nicht mehr so viel Nachwuchs. Das ist jetzt natürlich, das klingt erstmal ganz komisch, wenn man so auf diese Art und Weise argumentiert, dass es plötzlich in Ordnung ist, abzutreiben. Aber es erklärt zumindest, warum eventuell diese Schutzmacht verloren gegangen ist für dieses Tabu und warum es plötzlich möglich war, darüber zu reden.
Finde ich absolut schlüssig bei dem Beispiel Abtreibung, muss ich sagen, weil da in der Tat ja der frühere Sinn der Abtreibung heute nicht mehr gegeben ist. Ich muss nicht mehr irgendwie 8 Kinder in die Welt setzen, um mein Alter zu sichern, irgendwie, damit ich später versorgt bin. Aber es hat ja fast zeitgleich zur Abtreibung einen zweiten Tabubruch gegeben, bei dem da irgendwie ein anderer Mechanismus herrschen muss. Und das ist der Aufbereitung der Nazi-Vergangenheit. Das war ja auch ein Tabu eigentlich ab 1945, dass die Tätergeneration nicht drüber gesprochen hat, in vielen Familien das große Schweigen. Es ist einfach nicht drüber gesprochen worden. Was habt ihr eigentlich damals gemacht? Und dieses Tabu ist ja dann auch Mitte, Ende der 60er Jahre mit den Studentenrevolten aufgekommen und gebrochen worden. Dann hat die Gesellschaft langsam angefangen, drüber zu sprechen. Das hätte sie ja auch schon Anfang der 50er oder Mitte der 50er Jahre machen können. Hat sie aber nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eher dann mit einem einfach insgesamt mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun hat, hin zu einer etwas offeneren Gesellschaft. Woher das kommt, keine Ahnung.
Ja, ich denke, da geht es tatsächlich auch so ein bisschen um so einen zeitlichen Faktor, um so Timing-Ding, ne? Weil die Abtreibung, wie sie ja sagt, gab es auch schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich eigentlich immer. Aber zu dem Zeitpunkt war es dann auf einmal möglich, darüber zu reden, weil sich die Umstände geändert haben. Und vielleicht war zu dem Zeitpunkt, wo dann direkt nach dem Krieg noch relativ frisch, auch mit der Generation, die noch unmittelbar quasi Tätergeneration ist, wenn du so willst, einfach noch nicht der Zeitpunkt gegeben, um so einen Tabubruch zu starten. Also früher wäre vielleicht einfach nicht gegangen, weil die Gesellschaft da in dem Sinne noch nicht so bereit war dafür. Also ich denke, da muss man mal gucken, wie sich das eben entwickelt. Aber ich glaube, es ist auch ein ganz großes Generationsding einfach, was da einen Ausschlag macht. Und ich glaube, auch das ist was sich auf Unternehmen übertragen lässt, weil man da ja auch merkt, wenn junge Kollegen, KollegInnen nachkommen, die ein anderes Verständnis haben davon, wie man auch mit Scheitern zum Beispiel umgeht, wie man mit so negativen Themen umgeht, wo Schweigen auch vielleicht einfach nicht mehr so akzeptiert ist, auf verschiedensten Ebenen. Ich finde auch im Privaten fällt mir das auf, dass Dinge, wo meine Oma vielleicht sagt, da will sie nicht drüber reden, denke ich mir so, was macht die jetzt so ein Aufriss da? Also ist doch gut, wenn ihr das mal diskutieren, einen offenen Raum stellen. Ja. Aber sie ist einfach irgendwie, für sie ist das normal, dass es damals halt nicht diskutiert wurde. Ja. Und dieser Wandel, das ist, glaube ich, was auch nochmal diesen Umgang mit den Tabus heute extrem verändert. Ja. Oder mit vielen Themen. Aber da braucht auch jedes Tabu so seine eigene Zeit und seinen eigenen Moment, wo vielleicht dieser Kipppunkt kommt.
Ganz sicher, ganz sicher. Interessant finde ich ja auch diesen Machtaspekt, wenn wir über Unternehmen sprechen und die Häuptlinge und Top-Management. die ja über Tabus Macht ausüben. Und jetzt ist es ja in den Unternehmen so, dass sich die Hierarchien eigentlich mehr und mehr auflösen. Viele Unternehmen führen agiles Arbeiten ein, was Arbeitsprozesse bedeutet, in denen es klassische Führungskräfte eigentlich nicht mehr braucht. Also da sind einfach gar keine Häuptlinge mehr, die irgendwelche Tabus setzen können und die über Tabus Macht ausüben können. Und ich glaube, das ist auch ein, wird auch automatisch nochmal zu einem offeneren Umgang mit kritischen Themen in Unternehmen führen, weil die Häuptlinge da aussterben. Wir haben ja im Vorfeld irgendwie viel rumrecherchiert und verschiedene Themen gesucht, die zu solchen Tabuthemen werden, wo sich Unternehmen schwer tun, drüber zu sprechen, vor allen Dingen intern drüber zu sprechen. Und wir haben hier so vier unterschiedliche Kategorien irgendwie ausfindig gemacht. Das ist vielleicht irgendwie verschwimmen die Grenzen da so ein bisschen, aber ich will das mal versuchen, etwas abgrenzender irgendwie deutlich zu machen, diese vier Kategorien. Das erste sind solche Themen, im Grunde das große Feld der eigenen Fehler im Unternehmen oder des Scheiterns von Unternehmen. Gescheiterte Projekte, gescheiterte Initiativen, gescheiterte Fusionen oder Integrationen, große Vorhaben von Unternehmen, die groß angekündigt werden und dann aber so langsam im Sande verlaufen und über die dann einfach nicht mehr gesprochen wird. Das können auch große Veränderungsprozesse sein. Die große IT-Restrukturierung, die große neue Vertriebsstrategie, die dann eben doch nicht auf die Straße kommt. Und das hat unheimlich viel eben mit der Frage zu tun, wie Unternehmen mit eigenem Scheitern und eigenen Fehlern umgehen in ihrer Kultur. Und viele tun sich eben schwer. Das ist wirklich ein großes, weites Feld, hängt eben mit Fehlerkultur zusammen. Und wir haben festgestellt, das passt jetzt heute in unseren Podcast hier nicht so richtig rein, weil es ein eigenes größeres Themenfeld ist, was wir extra behandeln wollen. Und das machen wir in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Da reden wir eben vor allen Dingen über den Umgang mit Scheitern und mit Fehlern. Die zweite Kategorie, das sind solche Themen, bei denen die Unternehmen fast tagtäglich in der Öffentlichkeit stehen, richtig im Rampenlicht stehen, oftmals hart in der Kritik stehen, intern aber dazu schweigen. Das kann zum Beispiel so ein Bestechungsfall sein. Vorstand steht vor Gericht oder wir erinnern uns an den Sexskandal von Ergo, wo es jeden Tag in Presse und Medien rauf und runter ging. Intern schweigt man erstmal.
Alle dazu. Bild-Zeitungsthemen.
Wunderbar, genau, schön zusammengefasst. Alle Bild-Zeitungsthemen, Stellenabbau oder geplanter Stellenabbau oder Werkschließungen irgendwie, mit denen man dann draußen in der Presse steht. Mutmaßliche Werkschließung, muss ich sagen. Und intern herrscht das große Schweigen. Das ist so die zweite Kategorie. Die dritte Kategorie, da wird es dann schon irgendwie ein bisschen kniffliger. Das kennen wir auch viel aus der eigenen Arbeit. Das sind so Themen, die in der gesellschaftlichen Diskussion schon polarisieren. Du hast es eben schon angesprochen, Caro, aber eben dann auch natürlich intern im Unternehmen polarisieren, weil Unternehmen sind eben Spiegelbilder der Gesellschaft. Das kann zum Beispiel so ein Thema sein wie Tierversuche. Es gibt ja Unternehmen, die haben mit Tierversuchen zu tun. Das wird sehr polarisierend extern diskutiert und intern ist das dann ein heißes Eisen, wo man sich schwer tut, das anzufassen. Das ist so ein Thema wie Tod und Sterben, wo wir gleich noch drüber sprechen werden. Das ist aber auch ein Thema wie Gendern, kann ich an dieser Stelle nochmal empfehlen. Wir haben einen eigenen Podcast dazu gemacht. Hochinteressantes Thema. Die einen Unternehmen gehen da forsch voran und andere tun sich da richtig schwer mit, weil sie wissen, das Thema polarisiert. Vorstände halten sich da deutlich zurück, weil sie wissen, es polarisiert und sie nicht die Spalter sein wollen. Frauen in Führungspositionen, Riesenthema, weil das hängt wieder so ein bisschen auch mit dem eigenen Scheitern vielleicht zusammen in manchen Unternehmen. Unternehmen schaffen es einfach nicht, genug Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Sie wissen, sie sind hier gefordert. Weil sie es aber nicht schaffen, schweigen sie intern dazu. Das Thema wird totgeschwiegen. Es ist auch unheimlich schwer, über das Thema Frauenquote zu sprechen, weil es eben auch so polarisiert.
Aufgeheizter Begriff.
Auch. Ja, und man findet wenige Frauen auch irgendwie, die dann darüber sprechen wollen. Sehr schwierig. Und so gibt es eben diese heißen Eisen irgendwie, bei denen sich Unternehmen schwer tun, das in die interne Kommunikation, wie auch immer, zu bringen. Und dann gibt es den vierten Bereich, den finde ich auch super spannend. Themen, die einfach, ja, bei denen es so eine Nulltoleranzgrenze gibt. Rassismus, sexuelle Belästigung, Rechtsextremismus, wo sich oftmals die interne Kommunikation in dem Satz erschöpft, das hat bei uns keinen Platz. Und damit ist es dann auch irgendwie vorbei. Und das ist eigentlich super kurz gesprungen. Letztens sagte mir ein Kunde in einem Gespräch, natürlich haben wir auch 10% AfD-Wähler bei uns im Unternehmen. Die gibt es in der ganzen Gesellschaft und die gibt es natürlich auch bei uns. Und natürlich gibt es bei uns auch sexuelle Belästigung, wir haben Rechtsextreme, wir haben auch sicher irgendwelche Rassisten bei uns. Natürlich haben wir das. Und es ist nicht damit getan, dann einfach zu sagen, das hat bei uns keinen Platz. Das sind so die vier Kategorien. Und wie gesagt, über das erste, Fehlerkultur, Scheitern, irgendwie sprechen wir dann extra im nächsten Podcast. Jetzt wollen wir uns eher den anderen Themen widmen, wo es um so diese Themen geht, irgendwie Nulltoleranz oder eben diese heiklen Themen wie Gendern, Frauen, Führungspositionen, Tierversuche und sowas, Tod und Sterben, wo sich Unternehmen eben sehr schwer tun.
Genau, ich finde, man kann das dann ganz gut abgrenzen, wenn man wirklich sagt, das eine sind irgendwie so Themen, die sind diskutierbar, da kann man verschiedene Standpunkte zu haben, die kann man auch mit Argumenten belegen, und auf der anderen Seite gibt es aber die Themen, da ist eigentlich für jeden klar, das ist ein absolutes No-Go.
Die Nulltoleranz-Themen, ja.
Genau, die Nulltoleranz-Themen.
Genau.
Beide Themen sind wir aber der Meinung, sollte man eben gerade, weil sich auch die Unternehmenskultur inzwischen wandelt hin zu mehr Öffentlichkeit, auf jeden Fall aufgreifen, weil es einfach Themen sind, die in der Gesellschaft da sind. Und wenn sie da sind, dann finden sie im Flur im Zweifel statt, in den Gesprächen mit den Mitarbeitern, untereinander. Nur weil von oben man sie nicht kommuniziert, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem Thema sind.
Ja.
Deswegen lieber vielleicht proaktiv vorangehen und gucken, wie kann ich die Themen für mich im Zweifel selber irgendwie setzen, wie kann ich sie lenken. Und dann natürlich die Überlegung, wie mache ich das, dass ich eben nicht spalte in meinem Unternehmen zum Beispiel.
Ja.
Oder auch Leute in unangenehme Situationen bringe im Zweifel. Ne? Wir hatten da mit Melanie Hellwig auch drüber gesprochen, wie das in Unternehmen gehandhabt werden kann, wenn man solche Tabuthemen hat. Und sind an Sie auch angetreten mit unserer Erfahrung, dass es eben häufig sehr, sehr schwierig ist, einen Vorstand davon zu überzeugen, dass man ein bestimmtes Thema, was so ein heißes Eisen ist, wie du es genannt hast, ansprechen möchte oder dass man das ansprechen muss. Und ob sie uns denn da irgendwie sagen könnte, was da eine Lösung für sein kann als Kommunikator.
Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass man, wenn man als Kommunikationsberater, sei es intern oder extern, so ein Thema an Vorstände heranträgt, dass man es extrem gut vorbereiten muss, dass man wirklich gute Argumente mitbringen muss, einfach immer vom schlimmsten Fall ausgehen, dass der Chef einen sofort abwürgt, so ungefähr.
Ja, das ist natürlich irgendwie leicht gesagt.
Klingt auch mal wieder so ja. Super banal, ne? Ja. Aber
nein, sie hat natürlich recht irgendwie, man muss das irgendwie gut vorbereiten, weil bei all diesen Tabuthemen, wenn sich Vorstände dazu äußern, wissen die ja auch, dass sie sich auf Glatteis begeben und das natürlich
ungern tun.
Da muss man auch Verständnis für haben. Aber nichtsdestotrotz, hier sind die Kommunikationsverantwortlichen echt gefordert, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, sie sind auch gefordert, einen kreativeren Zugang zu diesen Themen zu finden. Nur wenn der Vorstand sagt, irgendwie, ich möchte mich nicht dazu äußern, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass das Thema gestorben sein muss. Ich muss halt dann einen Weg finden, dieses Thema anders aufzubereiten, andere Formen zu finden. Es geht ja nicht immer darum, ein Statement oder ein Announcement zu irgendwas finden, sondern es geht ja nur darum, ein Thema stattfinden zu lassen und zu gucken, wie kann ich das, wie kann ich es steuern, bündeln, wie kann ich es im Griff halten. Es geht ja nicht zwingend darum, dass auch der Vorstand sich zu äußern. Nur er muss es zulassen, dass man das Thema besetzen kann.
Ja, das finde ich super wichtig, weil ich glaube, je konkreter das Konzept ist, mit dem man schon da reingeht, desto besser lässt sich da Überzeugungsarbeit leisten, einfach weil man nicht so leicht abgewürgt werden kann, wenn man sich schon Gedanken darüber gemacht hat, was für einen Kanal wollen wir das machen, was sind die Möglichkeiten, wie wir da Leute ins Gespräch bringen können oder was für eine Rolle spielt denn der Vorstand überhaupt bei dem Thema, dass man nicht sagt, so, wir haben jetzt das Thema Tierversuche, wollen wir mal darüber reden und dann offen lässt, dann geht ja beim Vorstand das Kopfkino los, um Gottes Willen, was da irgendwie alles ins Rollen kommen könnte, wenn man aber irgendwie sagt, so, wir haben irgendwie den und den Mitarbeiter gefunden, die und die Überlegung für eine Reportage in dem Mitarbeitermagazin oder ein Workshop, den wir machen können mit unseren Mitarbeitenden oder wir lassen die Mitarbeitenden mal in die Tierversuchslabore reingehen und sich ein eigenes Bild davon machen, wie irgendwie da gearbeitet wird und so, dass da auch ein bisschen Aufklärung betrieben wird. Dann nimmt man dem Thema auch Brisanz und man macht das nicht mehr so, man lässt das nicht mehr so offen und schwammig und kann, glaube ich, im Zweifel, wenn man das gut hinkriegt, dieses positiveres Bild davon und den Nutzen davon auch einfach klar machen.
Ja. Es geht ja auch nicht immer sofort darum, ein Announcement zu bekommen oder ein Statement zu haben oder 5 Kernbotschaften zu haben zu einem Thema, sondern überhaupt einfach erstmal nur das Thema irgendwie zuzulassen. Und ich glaube, das ist echt.
Man muss nicht immer direkt eine Meinung haben oder sowas auch dazu, sondern.
Ja. Genau. Aber dafür wirklich mit einem fertigen Konzept nach oben gehen und nicht zu sagen, wir müssen über das Thema X sprechen und sich ein Nein abzuholen, sondern hingehen und sagen, ich habe einen Weg gefunden, wie wir das Thema X ins Unternehmen tragen könnten, ohne dass es jemandem wehtut.
Da kommen wir dann natürlich auch direkt zu dem Punkt, dass man merkt da dann schon, das erfordert Vorarbeit im Sinne auch von Zeit und personellen Ressourcen, die man, glaube ich, dafür einplanen muss. Das muss einem da auch bewusst sein, dass man vielleicht nicht jedes Thema irgendwie mal eben so für nächste Woche anplanen kann, sondern dass man im Zweifel sowas irgendwie monatelang vorbereitet oder sich auch für die Nachbereitung dafür Zeit nimmt, weil es ist auch dann im Zweifel nicht damit gemacht, dass man das Thema angesprochen hat, sondern das bringt ja was ins Rollen.
Absolut.
Da kommen ja Reaktionen drauf, da kommt Feedback und man muss auch einplanen, dass man auf dieses Feedback reagiert und jedem auch den Raum gibt, da vielleicht eine Erklärung zu bekommen, warum man das Thema jetzt so und so zum Beispiel bearbeitet.
Absolut.
Hat.
Also all diese Themen, die wir hier angesprochen oder identifiziert haben, das sind alles, kommunikative Prozessthemen irgendwie. Die können nicht abschließend irgendwie behandelt werden. Ich muss Wege finden, das in einen Kommunikations- und Dialogprozess zu bringen. Und dafür brauche ich natürlich Kanäle, Ressourcen und Zeit.
Was uns dabei auch in mehreren Gesprächen aufgefallen ist oder beziehungsweise in beiden Gesprächen, die wir geführt haben mit beiden Gesprächspartnerinnen, war der Begriff vom geschützten Raum. Und das würde ich auch auf jeden Fall mitnehmen aus der Folge, dass es für solche Themen einen Raum geben muss, für die Mitarbeitenden sich da in einem Umfeld, wo sie nicht bewertet werden, wo man nicht irgendwie mit dummen Kommentaren rechnen muss, äußern können. Und so auch die Möglichkeit besteht, im Zweifel eine persönliche Geschichte für ein Thema aufzugreifen.
Ja, und das gilt ja nicht nur für die Mitarbeiter, sondern im Zweifel auch für irgendwelche Top-Manager, die eben auch in einem geschützten Raum sich vielleicht irgendwie wohler fühlen, um sich da mal irgendwie zu äußern, als in einem Statement.
Ne? Klar, genau, alle Leute, die im Unternehmen irgendwie da präsent sind. Auf jeden Fall. Und ein schönes Beispiel, wie sowas gut funktionieren kann, das kommt jetzt nicht aus dem Unternehmen, aber das kommt aus dem politischen Raum, hatte uns Melanie Hellwig auch gegeben, als sie erklärt hat, dass wieder hier Beispiel Abtreibung. In Irland, als die Abtreibungsgesetze beschlossen wurden, hat man den Weg gewählt, Bürgerforen zu gründen, die dieses Thema debattieren sollen. Und zwar hat man Bürger wirklich aus allen Schichten, jeden Alters, jeden sozialen Hintergrund oder Migrationshintergrund oder sonst wie zusammen in Räume gebracht. Man hat die ausgelost, soweit ich weiß. Und da offen über das Thema diskutieren lassen, Leitlinien entwickeln lassen. Und die waren dann tatsächlich auch für das Parlament bindend. Und das war ein sehr schöner Weg, da hatte man mit diesem Bürgerforum einen geschützten Raum. Wir haben das auch schon mal so ein bisschen gesehen damals, oder sind über so ein ähnliches Konzept gestolpert, als wir auch für den Gender-Podcast
Der Otto Group.
Genau, mit der
Linda Gondorf gesprochen
hatten. Mit Linda Gondorf gesprochen hatten, genau. Und es auch darum ging, Leitlinien fürs Gender zu entwickeln. Und da die Idee war, wir bringen einfach die verschiedensten Mitarbeiter zusammen und die sollen einfach gemeinsam entscheiden, wie wollen wir uns denn, ja, was wollen wir uns denn da als Ziel setzen, wie wollen wir uns zu dem Thema verhalten. Ein ganz anderer Ansatz für die Idee geschützter Raum ist uns begegnet, als wir mit Rebecca Schnell gesprochen haben von Roche, die da die Internal Communications macht. Und zwar, dass die eben mit dem Magazin schon so eine gewisse Art geschützten Raum geschaffen haben. Also die hatten eben das Mitarbeitermagazin MyRoche. Monothematisch war das organisiert, viel hintergründig, relativ dick. Wir haben es uns mal zuschicken lassen, ist auch richtig ein richtiger Brocken gewesen.
Ja, und es sieht echt, wenn es da so liegt, in diesen Schwarz-Weiß-Tönen irgendwie, es kommt schon echt schwer daher, muss ich sagen. Das ist echt mutig.
Ja, du bist jetzt nämlich schon bei der Ausgabe 3 2019, das war die, über die wir mit Rebecca gesprochen haben, zum Thema eben Leben und Tod.
Ja.
Und die hat intern sehr polarisiert, weil du hast es am Anfang der Folge auch schon mal angesprochen. Roche ist ein Pharmaunternehmen, die schreiben sich auf die Fahne, dass ihre Medikamente heilen. Und ja, Rebecca hat gesagt, natürlich ist die Realität, dass auch Menschen sterben, obwohl sie unsere Medikamente nehmen oder dass es einfach, einfach Krankheiten gibt, die können wir nicht heilen.
Ja.
Und dass der Umgang mit dem Tod aufgrund des Geschäftsmodells einfach schon ein schwieriges Thema ist. Und als diese Idee aufkam, ein Heft zum Thema Leben und Tod zu machen, da war für Rebecca auch auf jeden Fall klar, dass das ein Thema ist, was sie auch so nur in einem Magazin machen könnte und dass es in einem Kanal, zum Beispiel einem digitalen Kanal, so nicht stattfinden kann. Also das Heft oder das Mitarbeitermagazin gibt es tatsächlich inzwischen nicht mehr. Das haben die eingestampft vor etwa einem Jahr. Muss man jetzt nicht drauf eingehen, warum. Aber dadurch ist diese Plattform eben für solche Themen auch ihrer Meinung nach so ein bisschen verschwunden. Dazu hat sie mir Folgendes gesagt.
Diese Art von Content braucht sehr, sehr viel Zeit, ist aufwendig. Und im jetzigen Umfeld ist das einfach gar nicht denkbar, solche Geschichten zu erzählen. Es ist viel, viel schnelllebiger geworden. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch solche Themen aktuell nicht aufgreifen wollen, weil ich eben mir bewusst bin, dass wir dem nicht gerecht werden können.
Das ist ja echt, finde ich einen super interessanten Punkt, dass sie sagt, die Zeiten sind zu schnelllebig und deswegen würde sie sich scheuen, sowas irgendwie heutzutage in dann im Zweifel auch schnelllebigeren irgendwie Kanälen zu machen. Man sollte ja eigentlich meinen, dass man mit den digitalen Kanälen, mit Foren, mit Social Media neue Möglichkeiten hat, um über Tabus zu sprechen. Aber sie sieht das ja offenbar kritisch. Interessant.
Ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich auf der einen Seite es weniger Tabus gibt, aus dem Sinne, dass einfach wahrscheinlich viele Sachen, die viele Fälle, negative Ereignisse oder sowas, die vielleicht sonst tabuisiert sind, offen angesprochen werden, dass jeder sich äußern kann, wenn man irgendwie Kommentarfunktionen hat oder so oder auch gerade in den Dialog mit Mitarbeitenden sucht in Mitarbeiter-Apps oder so Sachen in die Richtung. Da kann natürlich jeder auch mit unangenehmen Themen jederzeit um die Ecke kommen. Das heißt, auf der einen Seite ist vielleicht mehr Raum für Tabus da. Auf der anderen Seite verschwindet so die Möglichkeit, dass eben in einem geschützten Raum kuratierend oder so zu begleiten. Und sie hat eben auch gesagt, dass die haben ganz, ganz viel Feedback bekommen, auch durchaus negatives Feedback, wo irgendwie Leute gesagt haben, boah, das war mir jetzt irgendwie zu krass und das finde ich, hat hier nichts zu suchen und das hat mich unangenehm berührt oder mich an irgendwas Negatives erinnert. Und sie konnten aber auf jeden zugehen und antworten und sagen, hier, wir haben das aus dem und dem Grund gemacht. Wir verstehen das, wenn das ein schwieriges Thema ist. Und diese Sensibilität, die man in so einer Art Dialog reinbringen kann, steht so ein bisschen entgegen der Möglichkeit vielleicht, die man sonst hat, wenn das halt öffentlich oder öffentlicher im Sinne von in einer allen zugänglichen App zum Beispiel passiert.
Ja.
Und will dir dann auch jeder seine persönliche Geschichte erzählen? wenn man weiß, im Zweifel können die Kollegen dann alle direkt da ihren Senf zu rausposaunen und im Internet ist ja auch erstmal, dann ist es da, dann kriegt man es auch schwerer wieder weg, versendet sich nicht so, wie wenn irgendwo mal im Unternehmen jemand drüber redet.
Ja, sprich wieder für den geschützten Raum, ne? In dem sowas dann eben doch stattfinden kann, wo genau. Auch klar ist, hier dringt nichts nach draußen, hier wird nichts protokolliert, hier bleibt nichts für die Ewigkeit, hier wird auch nicht fotografiert.
Ja, auch das, genau, wo du Fotos meinst, auch die grafische Aufbereitung, ne? Wenn zum Beispiel, das meinte Rebecca Schnell auch, in einem Magazin hast du natürlich auch die Möglichkeit mit, oder andere Möglichkeiten mit Grafik und ja. mit Bildern und so zu arbeiten und ja. da nochmal eine andere Wertigkeit zu schaffen, ein anderes, eine Assoziation zu schaffen. Auch dieses ganze Thema Aufbereitung von Tabuthemen, hatte ich sie auch nochmal drauf angesprochen, was das denn für die Inhalte in dem Heft bedeutet hat.
Es war insgesamt ein sehr ausgewogenes Heft im Sinne von, wir haben unterschiedliche Stimmen beleuchtet, wir haben Interviews geführt mit Menschen, die täglich mit Sterbenden umgehen. Wir haben aber auch die Kostbarkeit des Moments versucht herauszuarbeiten, auch visuell. Also das war, glaube ich, auch so ein Leitgedanke im Magazin. Wie können wir den Tod so aufgreifen und auch ein Stück weit ins Leben mit hineinnehmen, dass er das Leben nicht abwertet, sondern aufwertet, sodass sozusagen die Kostbarkeit der Gegenwart und der Zeit, die uns geschenkt ist, greifbar wird in den Texten, in den Bildern. Und sozusagen, ja, so wie das Leben auch Schatten und Licht, lichte Seiten enthält, also so, glaube ich, haben wir versucht, auch das Magazin zu gestalten.
Ja, das glaube ich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach immer auch gucken kann, findet man vielleicht einen anderen Dreh zu dem Thema, kann man da irgendwie, wie sie meinte, sie haben das nicht das Heft zum Tod genannt, sondern das Heft Leben und Tod. Ne? Ja. Und das gibt dem Ganzen natürlich einen ganz anderen Beigeschmack. Das lässt sich auf jeden Fall nicht auf jedes Thema übertragen. Aber ich denke, da kann man zumindest auf vielen Themen mal drauf rumdenken, ob man da nicht doch irgendwie so einen Ansatz findet, wo man das einfließen lassen kann oder vielleicht auch in größeren Kontext einbettet, wenn man zum Beispiel über Multikulti oder sowas spricht, dass dann auch einfach klar ist, ja, aber es ist nicht immer alles so schön und es gibt auch Rassismus und hier so und so
ja, genau.
Sieht das vielleicht in der Gesellschaft aus oder sowas, dass man da auch versucht, so das einzubinden, vielleicht in andere. Ja.
Ja, ja, aber ich finde ja auch gut, sie hat ja auch gesagt, sie haben auch Kritik bekommen, sie haben auch negatives Feedback bekommen. Das war auch Leuten irgendwie zu viel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch im Vorfeld so antizipiert hat, dass ihr klar war, dass es da Gegenwind geben wird. Aber sie haben es eben trotzdem gemacht und sie waren bereit, irgendwie das auch auszuhalten. Und das finde ich auch eine super wichtige Haltung von Unternehmen und Unternehmenskommunikatoren zu sagen, wir müssen auch mal Diskussion aushalten, wir müssen auch interne Kritik aushalten, wir müssen Gegenwind aushalten oder andere Meinungen aushalten. Auch da kann sicher das eine oder andere Unternehmen noch dazulernen, andere sind soweit. Und es gibt eben immer noch auch einige, die sagen, nein, wenn ich ein Thema nicht thematisiere, dann findet das auch nicht statt. Und deswegen will ich es nicht thematisieren. Das gibt es immer noch. Aber ich glaube, das kann es nicht mehr lange geben. Themen totzuschweigen funktioniert einfach nicht mehr. Es gibt sicher trotzdem einen Fall, wo man sagen kann, darüber reden wir jetzt nicht. Und das ist dann, wenn es darum geht, Personen zu schützen. Ja? Also, das weiß ich nicht, einen Vergewaltigungsfall zum Beispiel gegeben haben. Oder meinetwegen auch irgendeinen Compliance-relevanten Fall, wo man eine Person schützen muss, die vielleicht irgendwie vor Gericht steht, wo auch noch längst nicht klar ist, ob sie da überhaupt ein Fehlverhalten vorliegt. Also wenn es darum geht, eine Person zu schützen irgendwie, dann sollte so ein Thema nicht stattfinden, jedenfalls nicht mit der Person. Aber dann muss man vielleicht trotzdem Wege finden, dieses Thema zu verallgemeinern. Lass uns über Bestechung, Korruption, Compliance, was auch immer irgendwie sprechen. Oder lass uns über sexuelle Belästigung sprechen, wenn es zum Beispiel um so einen Vergewaltigungsfall geht. Aber trotzdem, worauf ich hinaus wollte, ist, warum sollten Unternehmen überhaupt heiße Eisen anfassen? Warum ist die Zeit reif, Tabus werden gebrochen? Genau. Und einmal eben, Totschweigen funktioniert nicht. Die Themen sind da. Und da muss ich nur in die externen Medien gucken oder in die sozialen Medien, was immer in meinem Unternehmen passiert, irgendwie es wird gespielt. Und deswegen findet natürlich auch ein Gespräch innerhalb des Unternehmens statt. Und es ist immer besser, die Meinungsbildung im Unternehmen selbst in die Hand zu nehmen, um sie beobachten und steuern zu können. Wie auch immer ich das dann mache, ich möchte dann nochmal zurückkommen auf diese geschützten Räume. Das ist alle Male besser, als Themen überhaupt nicht zu thematisieren und ihnen damit im Grunde einen freien Lauf zu geben. Das Zweite ist, dass diese Form der Kommunikation einfach eine Frage von Offenheit und Transparenz ist, die Unternehmen heute, wenn sie sich noch attraktiv gestalten wollen, für heutige und künftige Mitarbeiter darbieten müssen. Offenheit und Transparenz gehört heute einfach in jede Unternehmenskultur dazu. Und ich kann es mir eigentlich nicht mehr erlauben, über Tabuthemen
zu schweigen.
Das Dritte ist, dass sich solche kritischen Themen eben auch wirklich zu Krisenthemen entwickeln können, die mir dann extern wiederum um die Ohren hauen. Es ist also wichtig, so wie das in der externen Kommunikation, betreiben ja viele Unternehmen auch immer wirklich so ein Themenscreening, welches Thema könnte uns gefährlich werden, aus Reputationsgründen zum Beispiel. Und so muss ich eben auch intern gucken irgendwie, welche Themen schwelen hier, die mir intern gefährlich werden können oder die mir intern zum Problem werden können, die intern ein kulturelles Problem werden können, für die Zusammenarbeit, für die Führungskultur, was auch immer. Deswegen ist es wichtig, Themen zu beobachten, sie frühzeitig irgendwie aufzugreifen, ihnen Raum zu geben, bevor sie sich intern eben kritisch bewegen. Ich komme dann nochmal wieder zurück auf das Thema Gendern. Es ist allemal besser, dieses Thema frühzeitig anzugehen. Ich kann es ja erstmal zieloffen machen, als es totzuschweigern und als zu gucken, dabei zuzugucken, wie es irgendwie brodelt und heißer wird und irgendwann so heiß wird, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich es anfassen soll.
Krisenprävention, ja. Wenn man so will.
Dann das Thema Corporate Citizen. Unternehmen sind heutzutage einfach gefordert, sich zu den großen politischen, gesellschaftlichen Strömungen, Trends, Themen zu äußern. Rassismus, Diskriminierung, Rechtsextremismus, all diese Nulltoleranzthemen. Ich kann es mir einfach nicht erlauben, mich dazu nicht zu verhalten und einfach nur zu sagen, das hat bei uns keinen Platz, ist zu wenig, wenn jeder im Unternehmen weiß, doch, es hat Platz. Führungskraft XY hat gestern Sekretärin Z angefasst und diese und jene ist nicht befördert worden, weil, und da findet eine Diskriminierung statt. Die Themen sind da, sie sind in jedem Unternehmen da und man muss sich dazu verhalten. Es hat letztlich auch natürlich wirklich was mit Führungsstärke zu tun. Darüber haben wir ja auch nochmal mit Melanie Helwig gesprochen, die eben sagt, wenn ich in der Lage bin, auch heiße Eisen anzufassen und die Größe habe, über gewisse Themen zu sprechen oder eine Diskussion zuzulassen, gerne im geschützten Raum, dann schafft das eben auch Vertrauen in die Führung und stärkt meine Rolle als Führungskraft, Topmanager, Vorstand. Ja, und dann gibt es natürlich immer noch den Fall, da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen, diese Themen, Compliance, das Stichwort ist schon öfter gefallen. Oftmals sind solche kritischen Themen ja einfach justiziabel. Unternehmen oder jemand aus dem Unternehmen irgendwie steht vor Gericht, es hat irgendwie ein Fehlverhalten gegeben, es laufen gerade Gerichtsverfahren, dann heißt es immer, ja, zu laufenden Verfahren, irgendwie können wir uns nicht äußern. Trotzdem wird in den Medien aber darüber gesprochen, es wird diskutiert, Kommentare erscheinen, es kommt im Fernsehen, jeden Tag wird darüber gesprochen, aber intern findet es eben nicht statt. Und das ist ein Problem, weil da ja eine Meinungsbildung stattfindet, extern. Ich muss also zumindest in der internen Kommunikation eine gewisse Balance halten und auf Augenhöhe mit dem sein, was da extern passiert und auch einfach die Größe zu haben, nach intern zu sagen, ja, wir stehen da vor Gericht oder ja, wir sind da gewissen Vorwürfen ausgesetzt und wir haben uns da so und so zu geäußert, morgen wird übrigens das und das passieren. Also ich muss irgendwie zumindest zeitgleich parallel auf Augenhöhe mit diesem Kommunikationsprozess oder mit diesem Medienprozess nach intern kommunizieren, um meinen Leuten zumindest deutlich zu machen, ja, da passiert gerade was, da ist was irgendwie und wir beschäftigen uns damit. Es überhaupt genau. nicht zu thematisieren und es sich selbst zu überlassen, ist dann natürlich der falsche Weg. Und ich muss mich ja auch nicht immer konkret zu dem Fall äußern. Es gibt ja immer Wege auch, solche Themen zu verallgemeinern und sie dann intern zu thematisieren.
Es wirkt doch einfach sehr hilflos, wenn man sich gar nicht äußert. Ja. Ne? Ja. Und dann macht man lieber klar, wir sind da selber noch im Prozess irgendwie im Zweifel auch.
Ja, es kann ja bis hin zu einem wie ein Schuldereingeständnis schon wirken, ne, wenn ich mich gar nicht dazu äußere.
Genau, genau. Als hätte man was zu verbergen.
Genau.
Ja. Genau. Ja, im Prinzip hast du uns damit die Learnings auch fast schon ganz gut ausführlicher erklärt. Ich würde es jetzt eigentlich nur noch mal in den knackigen 5 Punkten runterbrechen in jeweils einen Satz oder ja, ein Statement. Themen totschweigen funktioniert nicht. Wenn ich ein Thema lenken möchte, geht das nur, indem ich kommuniziere, nicht indem ich nicht kommuniziere. Zweitens, heiße Eisen lassen sich leichter in geschützten Räumen diskutieren. Das können wirklich richtige Foren sein, das können Workshops sein, es kann aber auch sowas wie ein Magazin sein. Hauptsache, es ist irgendwie, ja, es bietet diesen Raum, sensibel ein Thema aufzugreifen. Drittens, Kommunikation zu Themen wie Rassismus, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, diese Nulltoleranz-Themen, die dann nach dem Motto läuft, das hat bei uns keinen Platz, das wird der Sache auf jeden Fall nicht gerecht. Unternehmen sind Spiegelbilder der Gesellschaft, also da ist, wie du meintest, als Corporate Citizen einfach eine gewisse Verantwortung auch da. Viertens, wenn man konkrete Fälle nicht ansprechen kann, weil es zu heikel ist, weil es juristisch schwierig ist, rechtlich schwierig ist, aus Gründen von Opferschutz, dann einfach ins Allgemeine gehen. Und fünftens, großes Learning, einfach auch mal mutig sein und aushalten, dass es Diskussionen gibt. Und da hatte Rebecca Schnell auch zu uns so eine Art Wunsch geäußert, der auch meinen Wunsch ganz gut irgendwie trifft.
Ich würde mir insgesamt einen offeneren Umgang mit diesen Fragen wünschen, der vielleicht auch bedeutet, dass man manche Menschen auch von Kopf stößt, ne? Indem man etwas sagt, was nicht allgemein verträglich ist. Aber das fände ich jetzt besser, als wenn man immer versucht, alles in Watte zu packen und eben Themen gar nicht anzusprechen, zu vermeiden. Also ich glaube, dass es diese Tabuthemen in den allermeisten Unternehmen nach wie vor gibt, ohne dass das jetzt offiziell tabuisiert ist. Es ist einfach so, dass jedem bewusst ist, oh, das ist ein schwieriges Thema. Wir hoffen einfach mal, dass wir das nicht ansprechen müssen.
Ja, das ist das Thema der Konfliktfähigkeit auch von Unternehmen, ne? Ja, ich teile den Wunsch natürlich auch von Rebecca Schnell. Und da geht es ja auch in die nochmal in diese Richtung Fehlerkultur und Scheitern. Nochmal der Hinweis, dass wir da in der nächsten Ausgabe des Podcasts drüber sprechen, wie gehen Unternehmen in der Kommunikation mit Scheitern um, wie schwer tun sie sich da, wann macht es vielleicht Sinn, doch auch mal über das eigene Scheitern zu sprechen. Das wird sicher auch eine sehr interessante Podcast-Folge. Ich freue mich schon drauf, Caro.
Ja, ich mich auch. Und mit dem Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, wir versuchen ein Ende zu finden und weisen nur noch auf die Klassiker hin, dass es all unsere Learnings natürlich im Blog gibt auf zimmermanneditorial.de/magazin, dass ihr uns gerne ein Feedback dalassen könnt, Themenideen oder Kommentare anderer Art, eigene Erfahrungen und dass ihr uns auch abonnieren könnt auf allen einschlägigen Podcast.
So ist es.
Plattform.
Und ja. Damit auf Wiederhören.
Macht's gut.
Tschüss.